HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Nachbarschaft stärken und das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland wird heute eröffnet. Außerdem Thesenanschlag. Die Frauen von Maria 2.0 machen weiter Druck auf die katholische Kirche. Und das Sonntagsthema zur evangelischen Fastenaktion lautet: Im Fluss, 7 Wochen ohne Blockaden. Bundespräsident Steinmeier wird heute ein Festjahr eröffnen mit dem Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In ganz Deutschland soll es Ausstellungen, Vorträge und Begegnungen geben, soweit Corona das zulässt. Das Festjahr will vor allem eines: lebendig sein und ein lebendiges Judentum zeigen. Gerald Beiroth weiß mehr.
Zum Jubeln sei die deutsch-jüdische Geschichte wirklich nicht. Daher möchte Andrei Kovac, leitender Geschäftsführer des Vereins Jüdisches Leben in Deutschland 2021, lieber nicht von einem Jubiläum sprechen.
Es gab sicherlich ein paar gute Nachmittage, aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr vielfältige Vergangenheit, die deutsch-jüdische Vergangenheit. Natürlich auch geprägt immer wieder von Verfolgung, auch Vernichtung.
Lieber als von einem Jubiläum spricht Andrei Kovac von einem Festjahr 1700. Vor 1700 Jahren, nämlich im Jahr 321, erlaubte Kaiser Konstantin Juden die Freistellung für eine Mitgliedschaft im Stadtrat. Die kaiserliche Gesetzesprosa hörte sich so an:
Allen Stadträten gestatten wir durch allgemeines Gesetz, Juden in die Kurie zu berufen. Damit ihnen aber eine gewisse Entschädigung für die frühere Regelung verbleibt, lassen wir es zu, dass immer 2 oder 3 das Vorrecht genießen sollen, durch keinerlei Berufung in Anspruch genommen zu werden.
Das Dekret galt im gesamten Römischen Reich. Es war eine Antwort auf eine Anfrage der Stadt Köln. Was genau die Stadt fragte, ist leider nicht überliefert. Christiane Twiehaus vom Miqwar, einem künftigen Museum in Köln mit jüdischer Abteilung.
Wir können auf dieser Lage annehmen, dass es eine jüdische Gemeinde gibt, beziehungsweise dass es Jüdinnen und Juden in Köln gibt. Wir können leider nicht sagen, wie groß diese Gemeinde war, wo sie ihren Platz in Köln hat und wie lange sie eigentlich existiert hatte.
Anzunehmen ist auch, dass es schon vor 321 Juden nördlich der Alpen gab und dass sie auch in anderen Städten lebten als in Köln. Für Andrei Kovac vom Verein 2021 ist im Festjahr 1700 vor allem Empathie wichtig. Er will Nähe erzeugen zwischen Juden und Nichtjuden. Man solle jüdische Menschen kennenlernen wie einen Nachbarn. Klar könne man dessen Lebenslauf studieren.
Aber praktischer ist es natürlich, ihn abends zum Essen und zu einem Bierchen einzuladen oder zu einem Kölsch hier in Köln und einfach sich mal mit ihm auszutauschen und ihn kennenzulernen. Und das steckt eigentlich hinter dem Konzept. Wir wollen neue Wege gehen, wir wollen versuchen, mit neuen Mitteln an Menschen ranzukommen, dass man sich kennenlernt und dass man viele Barrieren abbaut, die im Moment existieren in der Gesellschaft, zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen und einfach auch für Empathie sorgen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir gerne darstellen wollen und wie wir gerne Antisemitismus jetzt auch bekämpfen möchten.
Fast überall in Deutschland soll es Vorträge, Ausstellungen und Diskussionen geben. Allerdings ist das Programm bislang dünner geraten als geplant. Corona macht vielen Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. So gibt es vor allem digitale Angebote. Etwa einen Podcast, bei dem man prominente Jüdinnen und Juden näher kennenlernen kann, oder eine digitale Ausstellung zu Menschen und Orten. Im Herbst soll es aber Judentum nicht nur zum Anfassen, sondern auch zum Heimwerken geben. Ein großes Laubhüttenfest in Gärten und in Fußgängerzonen. Sukkot heißt das Fest auf Hebräisch. Andrei Kovac wünscht sich ein Sukkot XXL, sagt er.
Es war die Überlegung, was haben alle Menschen in Deutschland gemeinsam? Es gibt 2 Dinge, wo ich wirklich niemanden getroffen habe, der das nicht mag. Das ist entweder dekorieren oder bauen oder beides. Und in Sukkot, im Laubhüttenfest, geht es eben genau darum. Das ist ja eine Mischung zwischen Erntedankfest und der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und das ist ein Projekt, wo wir versuchen, Menschen zusammenzubringen, jüdische Kultur den Menschen auch näher zu bringen und zu zeigen, dass es eigentlich auch gar nicht so kompliziert und schwierig zu verstehen ist und dass wir eigentlich mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede.
Nachbarschaft stärken und das Gefühl von Zugehörigkeit. Das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland beginnt. Sexueller Missbrauch in der Kirche, das ist ein Thema, das polarisiert, das mit sehr viel Leid verbunden ist und lange Zeit systematisch vertuscht worden ist. Seit einiger Zeit tut sich etwas in der katholischen Kirche. Mit dem synodalen Weg, aber auch mit sogenannten betroffenen Beiräten soll eine Art Kulturwandel und Aufarbeitung her. Einmal sollen die schrecklichen Taten von sexueller Gewalt in der Kirche aufgearbeitet und offengelegt werden. Es soll mehr Transparenz entstehen. Zum anderen aber will die Kirche auch die Opfer hören und an diesem Prozess beteiligen. Und auch in Hessen passiert das jetzt. Die Bistümer Limburg, Fulda und Mainz wollen zusammen einen betroffenen Beirat gründen. Was sie damit erreichen wollen, hr-Info-Reporter Benjamin Müller sagt's uns.
Betroffene zu Akteuren machen. Darum geht es im Kern, sagt der Limburger Bischof Georg Betzing. Insgesamt sollen 9 Personen im betroffenen Beirat sitzen und die können unabhängig von den Bistümern arbeiten und nach außen sprechen. Und so beschreibt Betzing die konkreten Aufgaben des Beirats.
Die Betroffenen sollen in der Aufarbeitung und in der künftigen Entwicklung der Kirche hin auf eine Kultur, in der Kinder und Jugendliche wirklich sicher in der Kirche sein können, sollen sie uns helfen. Und dazu werden sie Akteure und dazu braucht es eine Struktur.
Und so soll mit dem betroffenen Beirat eine Kommunikation auf Augenhöhe entstehen. Bereits im letzten Sommer hatte das Bistum Limburg das Projekt Betroffene hören, Missbrauch verhindern vorgestellt. Hier wurden von 70 Experten mehr als 60 Maßnahmen erarbeitet. Unter anderem sollen überall im Bistum Anlaufstellen für Menschen geschaffen werden, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Der Verantwortliche für die Umsetzung des Projekts, Dr. Kasper Söhling.
Wir wollen das Bistum in all seinen verschiedensten Essgefahren so strukturieren, dass im Grunde jedes Kind oder jeder Betroffene sich melden kann und wir im Grunde Antwortmöglichkeiten bieten wollen. Also das ist der Hauptansatz, den wir im Grunde erst einmal vertreten.
So soll das Gefühl entstehen, gehört zu werden. Und dieser Ansatz steckt auch hinter dem betroffenen Beirat, damit die jahrelange Vertuschungspolitik der Kirche endlich der Vergangenheit angehört. Bischof Georg Betzing.
Ich schäme mich für meine Kirche, für Verantwortliche in dieser Kirche, wie sie bisher mit solchen Betroffenen umgegangen sind. Es war eben lange Zeit so, dass vielmehr die Täter und die Institution im Vordergrund standen, als die Menschen, denen da ein unsäglicher Schaden zugefügt worden ist.
Und dass so ein Betroffenenbeirat helfen kann, das zu verändern, zeigt zum Beispiel die Deutsche Bischofskonferenz. Hier ist Betzing Vorsitzender und es wurde bereits ein Beirat eingerichtet. Und die Menschen wollen mitarbeiten.
Die haben die Kirche nicht aufgegeben, sondern sagen, wir wollen Veränderung, weil wir in dieser Kirche leben und weil wir durch sie so verletzt worden sind. Und das ist ein großes Potenzial. Und ich muss sagen, das haben wir in der Tat bisher überhaupt nicht gut genutzt. Und da wird es jetzt höchste Zeit für.
Perspektivenwechsel. Die hessischen katholischen Bistümer schaffen einen betroffenen Beirat für Menschen, die in der Kirche Missbrauch erfahren mussten. Seit fast 2 Jahren gehen katholische Frauen immer wieder auf die Straße vor den Kirchen. Die Forderung der Bewegung Maria 2.0 sind dabei auch schon Jahrzehnte alt. Die Frauen wollen in ihrer Kirche mehr Mitsprache. Sie wollen Missbrauch vorbeugen. Heute, 2 Tage vor Beginn der Frühjahrsvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe, gibt es deswegen deutschlandweit eine Aktion der Bewegung. So wie Luther vor über 500 Jahren bringen die Frauen Thesen an den Kirchen an. Anne-Kathrin Hochstrat berichtet.
7 Thesen haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Maria 2.0 überlegt. Die werden am heutigen Sonntag an verschiedenen Kirchen in ganz Deutschland angebracht, auch am Frankfurter Dom. These 1 orientiert sich sehr am Grundgesetz. Hier heißt es: Heute haben alle nach dem Grundgesetz gleiche Rechte. Nicht so in der katholischen Kirche. Denn hier seien Mann und Frau eben nicht gleichgestellt und daraus ergibt sich eine Forderung, erklärt die Aktivistin Monika Humpert.
Mann sein begründet keine Sonderrechte. Unsere Kirche ist eine gerechte Kirche, in der alle Menschen die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben und damit Zugang zu allen Ämtern. Das ist eine uralte These.
Die Frauen wollen Priesterinnen werden können. In anderen Thesen fordern sie einen modernen Umgang der Kirche mit Sexualität und Hierarchien und die lückenlose Aufklärung und Bestrafung der sexuellen Missbräuche. Alles Forderungen, die es unter Katholikinnen und Katholiken seit vielen Jahren gibt. Inzwischen tut sich etwas. Das gesteht Monika Humpert ihrer Kirche zu. Doch das, was bisher passiert ist, reicht noch nicht.
Man ist im Reden, es gibt viele Absichtserklärungen, es gibt viele Demutsbekundungen. Es muss etwas geschehen, aber niemand weiß, ob wirklich was geschieht. In Limburg passiert vieles, aber es ist eben sehr viel im Oberflächlichen. Es wird natürlich ein bisschen, soweit der Bischof auch kann, ein bisschen frisch gestrichen, ein bisschen gelüftet, ein paar neue Möbel rein sozusagen. Aber es geht nicht an den Kern der Sache. Und wir haben ein systemisches Problem.
Massive Probleme sieht auch der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Els. Er ist der Hausherr am Dom und steht der Maria 2.0-Bewegung sehr wohlwollend gegenüber.
Eigentlich müsste ich mich empören und dagegen sein, dann wäre es auch viel lustiger. Ich bin auch empört, aber eigentlich schon seit geraumer Zeit viel eher darüber, dass man die Frauen schon seit langem eben gegen geschlossene Türen laufen lässt oder ihre Forderungen zwar anhört und vielleicht auch ernst nimmt, aber sie nicht umsetzt. Ne?
Der Stadtdekan ist für seine liberale Sicht bekannt. Trotzdem will auch er nicht alles an der Kirche ändern. Doch die Bischöfe und auch der Vatikan müssten in der jetzigen Situation aufpassen und soweit es möglich ist, auch handeln.
Das ist das Beste, was unsere Gemeinden haben, was sich da so vor der Tür versammelt. Und das muss einem ja zu bedenken geben. Das sind ja nicht irgendwelche Krawallmacher, sondern das sind die, die Tag aus, Tag ein, Jahr aus, Jahr ein das Leben der Gemeinden tragen.
Zu Elst hat nämlich die Befürchtung, dass sich ohne Änderungen bald keine Aktiven für die Gemeinden mehr finden. Denn wer unzufrieden ist und sich ungehört fühlt, tritt irgendwann aus.
Der Thesenanschlag, die Frauen von Maria 2.0 machen weiter Druck in der katholischen Kirche. Am vergangenen Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Für viele ist das eine Gelegenheit, das eigene Leben zu überprüfen und Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen und auch Verzicht zu üben. Die evangelische Fastenaktion 7 Wochen ohne möchte Menschen zur Fastenzeit vernetzen und dabei Anregungen geben. Um die 2 Millionen Menschen sind mit dieser Aktion über einen beliebten Fastenkalender und auch in Fastengruppen verbunden. In diesem Jahr natürlich überwiegend digital. Das Motto 2021 lautet Spielräume, 7 Wochen ohne Blockaden. Jannik Schnitzspahn stellt die Aktion, ihre Macher und einige Teilnehmer vor.
Bekannt ist die Fastenaktion 7 Wochen ohne für die Kalender, die sie jedes Jahr herausgibt. Arndt Brummer, Geschäftsführer der Aktion, verrät das Konzept dahinter.
Eine relativ knappe Textform, die man morgens nach dem Frühstück angucken kann und dann, wenn man Zähne putzen geht, überlegen, und wie steht's da bei mir mit? Und dann kommt man möglicherweise mit Kollegen und Familienmitgliedern ins Gespräch. Das ist also ein kommunikationsanregendes Produkt.
Gemeinsame Treffen sind schwierig, doch Austausch findet trotzdem statt. Und allein durch das Wissen, dass auch viele andere bei der Aktion mitmachen, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, erzählt Ursula Kottmeier aus Walldorf.
Diese Erfahrung, die man dann macht, dass man da nicht so alleine steht zu Hause, also mir hat's gut getan und tut mir immer noch gut. Also ich fühle mich total eingeengt im Moment, Corona-bedingt eben. Ist schon für mich wie eine Blockade. Da hilft mir eigentlich gerade diese 7 Wochen ohne jetzt, dass ich mal so auch darüber nachdenke, was kann ich jetzt für mich tun, dass ich ein bisschen gelöster werde.
Sabine Oldenburg ist Gemeindepädagogin in der Kirchengemeinde Walldorf und begleitet die Fastenden auch in diesem Jahr. Für sie ist Fastenzeit immer auch Zeit zum Nachdenken.
Es ist eine Zeit, wo man sich unter einer Fragestellung einfach mal reflektiert und was anders macht. Es ist einfach diese Überlegung, nicht nur zu sehen, was geht nicht, sondern mal stehen zu bleiben und zu überlegen, geht nicht noch was anderes?
Dieses Jahr lautet das Motto Freiräume, 7 Wochen ohne Blockaden. Auch Pep Pfeiffer fastet mit. Er sieht die Aktion als Einladung, die Gedanken zu weiten.
Sonst ist man ja meistens in seinem Alltag ziemlich eingeschränkt, schaut durch so einen Tunnel. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig, dass man auch mal so richtig aufgefordert wird, mal über die Grenze hinauszugehen und mal die Blockade eben zu überwinden.
Dass das Fasten nicht immer ganz einfach ist, weiß Rüdiger Gutandin. Für ihn ist der Verzicht auf Genussmittel mehr Kopf- und Gefühlssache als Körpersache. Die Aktion und die Gemeinschaft geben ihm dafür zusätzliche Anregungen und Willenskraft.
Es gibt ja dann den berühmten Satz, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ja. Es ist die Begierdennatur, die uns dann immer wieder aus der Macht der Gewohnheit, die man das ganze Jahr über so pflegt, da sich rauszureißen.
Wie erfrischend es ist, einmal die Gewohnheiten zu wechseln oder ganz auf die eine oder andere zu verzichten, das berichtet Helga Bühner. Sie beginnt die 7 Wochen ohne Aktion mit einem 10-tägigen Heilfasten.
So energiegeladen bin ich denn nachher. Also ich fühle mich wesentlich wohler wie vorher. Ich musste das einfach ausprobieren.
HR Info. Himmel. Himmel und Erde.
7 Wochen ohne Blockaden, so lautet die evangelische Fastenaktion in diesem Jahr. Und das passt ja auch, denn wir leben durch allerhand äußere Blockaden eingeschränkt zurzeit durch die Pandemie. Wie können wir trotzdem im Fluss bleiben? Wie können wir trotzdem Freiräume uns erhalten? Das fragen wir heute Morgen in dem kleinen Sonntagsschwerpunkt von Himmel und Erde. Es gibt ja äußere Blockaden, zum Beispiel durch die Pandemie, aber auch allerhand innere Blockaden. Frust, Angst, Zweifel, negative Gedanken, wie zum Beispiel, ich schaffe das sowieso nicht. Ein Leben ohne solche inneren Blockaden, das wäre ein schönes Leben. Sabine Askodom ist Trainerin, Coach und Autorin und spezialisiert auf das Überwinden von Blockaden. Raus aus der Komfortzone sozusagen, rein in das Leben, das zu einem passt. Aber wie soll das gehen, frage ich Frau Sabine Askodom jetzt im Gespräch. Ja, Blockaden zunächst mal, Frau Askodom. Wie entstehen die eigentlich?
Also es hat viel mit Gewohnheiten zu tun, was man tut, was man nicht tut, was man immer schon getan hat. Manchmal, was meine Mama oder mein Papa schon getan haben. Also wir sind sehr geprägt aus der Kindheit. Mhm. Also gibt es schöne Händchen und man schreibt mit rechts, also früher jemals in meiner Jugend. Und ganz viel halt, das tut man nicht oder das kannst du nicht. Also viele Kinder haben jedenfalls in den früheren Generationen das zu oft gehört. Das schaffst du sowieso nicht, das kannst du nicht, bist zu klein. Mhm. Und das setzt sich im Kopf fest.
Mhm. Woran kann ich das erkennen, dass da Dinge in meinem Kopf festgesetzt sind, dass ich mir möglicherweise selbst im Weg stehe?
Ja, indem ich auf mich selber höre. Also was sagt denn mein inneres Ich zu meinen Plänen? Wenn ich sage, also ich werde jetzt jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, dann macht es wirklich richtig viel Sinn, mal zu hören, welche andere Stimme dann plötzlich auftaucht. Und wir haben ja immer mehrere Wünsche bzw. Ambivalenzen in uns. Ja, ich möchte jeden Tag laufen gehen und da kommt immer das Aber, ne? Aber das ist ja, muss ich ja früher aufstehen, aber das ist ja anstrengend. Und das Schlimmste ist dieser Satz, aber das bringt ja sowieso nichts. Mhm. Und das haben wir leider wirklich oft in der Kindheit erlebt. Also ich habe zum Beispiel jeden Tag Französisch-Vokabeln geübt, ich schwöre. Und es hat mich nicht vorangebracht. Und irgendwann merkst du dann, komm, es hat doch eh keinen Zweck, lass es einfach.
Ja, das sind Dinge, die sind im Grunde ja sehr, sehr tief in uns drin. Und gerade dieses Aber, das Sie eben gesagt haben, das kennt ja nun wirklich jeder. Man hat immer auch diese andere Stimme in sich. Was ist denn da mit diesem Aber? Was kann man dem denn da entgegensetzen? Muss man dagegen ankämpfen oder wie geht das?
Also ich empfehle immer, dieses Aber abzuklopfen darauf, ob es stimmt und uns einen wichtigen Hinweis gibt oder ob es nur in unserem Kopf ist. Also Beispiel, jemand will was verändern, einen neuen Job suchen zum Beispiel und dann kommen ganz viele Aber. Und meistens sind das so Aber wie, wer weiß, ob ich überhaupt einen finde. Wer weiß, ob ich da realisiere, also ob ich das kann. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht anders als in der alten Firma. Und ich empfehle, die immer aufzuschreiben, diese ganzen Aber. Und dann, wie gesagt, abklopfen in dem Sinne von, stimmt das? Ist es eine Tatsache oder ist es eine Angst in mir? Mhm. Und die Angst ist natürlich zu versagen. Die Angst ist, einen Schritt zu gehen und nicht zu wissen, was dann passiert. Und dann empfehle ich auch, wenn die Angst tatsächlich da ist, zu überlegen, was kann ich tun, um die Angst aufzulösen? Mhm. Also wenn ich nicht weiß, ob ich da das kann, was ich dann da tun muss, kann ich abchecken, was sind die Aufgaben? Habe ich sowas Ähnliches schon gemacht? Weil meistens wissen wir ja, im neuen Job ist es nicht dasselbe, was wir bis jetzt gemacht haben. Also abklopfen heißt immer, hat das eine Bedeutung? Mhm. Und manche aber können so schwer sein, dass wir es nicht tun. Mhm. Also wenn jemand 2 Minuten neben der Arbeitsstelle wohnt und dann 1 Stunde fahren muss, dann kann ein aber wie, aber dann muss ich ja 2 Stunden am Tag hin und her fahren, kann ja berechtigt
kann
sein.
Absolut
also ich
berechtigt
bin gar
sein.
Nicht gegen die aber. Ich finde nur, schau sie dir genau an.
Und diese unberechtigten Aber, die, wenn die nur im Kopf sind, diese unberechtigten Aber, da haben sie diesen Aber-Besen erfunden. Die soll man einfach bekehren. Wie geht das?
Gerne. Und zwar ist es da habe ich im Internet gefunden, ein Bleistift mit so einem Besen obendran. Und den nenne ich jetzt den Aber-Besen. Wir haben uns für uns selbst welche machen lassen in Spanien per Handarbeit. Und damit klopfe ich jedes Aber ab. Und Besen heißt, Wenn es nur in deinem Kopf ist, wenn du keinen Beweis dafür hast, wenn das nur deine Angst ist, was kannst du dann tun? Und meistens ist die Antwort, es ausprobieren. Mhm. Und das ist sowieso, glaube ich, der Schlüsselsatz für diese verdammten Aber. Ausprobieren. Ja, es kann sein, dass ich es wirklich nicht schaffe, aber dann habe ich es wenigstens probiert. Mhm. Weil ich glaube, dass die Menschen ja so zurückgehalten werden in ihrer Entwicklung, weil sie dieses Risiko gar nicht eingehen wollen. Nee, lieber mache ich das, was ich immer gemacht habe. Da weiß ich, dass ich das kann. Und der Aberbesen fegt das eben davon.
Wunderbar.
Oder ich weiß nicht, wenn jemand nach Australien auswandern will und hat das Aber, ich spreche aber kein Englisch, ist, finde ich das ein kluges Aber. Weil dann kann ich mir überlegen, ich muss bis dahin noch Englisch lernen, wenigstens rudimentär. Also die Abers sind auch eine Hilfe. Ich sehe die nicht nur negativ. Mhm.
Schauen wir im Gespräch mit Sabine Askodom, Trainerin, Coach und Autorin, nochmal auf die Steine, auf die Blockaden, die wir uns selbst in den Weg legen, weil wir an uns zweifeln oder am Erfolg. Sie haben ja uns eben schon erzählt, dass Sie den Aberbesen, den Ja-Aberbesen erfunden haben. Der fegt Angst und Zweifel, wenn es denn wirklich drauf ankommt, einfach weg. Aber wie schwer ist es, diesen Besen einzusetzen? Oder wie leicht? Was hindert uns?
Also es hindern uns oft die Selbstzweifel. Und ich kenne fast keinen Menschen, also in meinem Bekanntenkreis und bei meinen Klienten, Klientinnen, die nicht diese Selbstzweifel kennen. Vielleicht gibt es da 20 Leute, die durch die Welt rennen und dann wünschte man sich bei denen manchmal, sie hätten vielleicht ein bisschen Selbstzweifel, das schadet nichts. Zu viel Selbstzweifel hindern uns und da setze ich den Ressourcenschatz dagegen. Also wir haben alle schon gelebt, wir haben alle schon Herausforderungen bewältigt. Und ich empfehle Menschen, sich mal eine Liste zu machen mit so 20, 30 Erfolgen, die sie in ihrem Leben gehabt haben. Mhm. Einfach so stichwortartig aufzuschreiben. Schule geschafft, obwohl es mir keinen Spaß gemacht hat. Oder von der Schule gegangen, weil ich es gehasst habe. Es kann auch ein Erfolg sein, gell? Also alles aufzuschreiben und dann immer rechts von dem Ereignis hinzuschreiben, welche Fähigkeiten und Eigenschaften haben mir dabei geholfen. Mhm. Und meistens steht immer meinen Klienten Fleiß, Können, Wissen, Durchhaltevermögen, Mut, Humor, manchmal so Kommunikationsfähigkeit. Also das schreibt man immer daneben und dann haben sie eine wunderbare Liste ihrer Ressourcen. Und die gute Nachricht ist, die haben sie in sich. Die müssen sie jetzt nicht noch irgendwie aneignen, noch ein Training machen und lernen, sondern die sind alle da und die können sie nutzen. Und deswegen nenne ich das Ressourcenschatz.
Wunderbar.
Also ich habe mir zum Beispiel das aufgeschrieben und kleine so Zettelchen gemacht und immer eins auf jeden Zettel geschrieben und habe so eine kleine Schatztruhe, so eine Kinderschatztruhe und habe mir die da reingelegt. Und ich denke, wann immer ich mal wirklich böse Selbstzweifel kriege, kann ich dieses Kästchen aufmachen und gucken, boah, was habe ich denn schon alles geschafft?
Wunderschön.
Dann kriege ich das jetzt auch hin.
Tolle Idee. Das ist ja wirklich ein Werkzeugkasten, um eben die innere Freiheit zu finden. Schön. Ich habe noch eine Frage bezüglich der Gedanken, die da doch irgendwie immer wieder im Hinterkopf sind, diese negativen, diese schwierigen Gedanken, die sagen, naja, ob das dann so toll ist mit deinen Erfolgen da. Aha. Jetzt schreibst du dir zwar 30 auf, aber eigentlich vielleicht waren es doch nur 5. Keine Ahnung. Man hat solche Dinge in sich.
Ja.
Wie geht man mit solchen Gedanken um? Muss man sie weniger kontrollieren, dass man sagt, naja, die sind sowieso immer da, oder sollte man sie sozusagen eher stärker unter Kontrolle halten?
Ja, Kontrolle ist immer schwierig bei Gefühlen. Ich finde immer angucken und sich was überlegen. Also ich mag das immer gern spielerisch. Also zum Beispiel, man nennt es ja den inneren Kritiker, der da einen so bremst. Und mit diesem inneren Kritiker kann man einen Vertrag abschließen. Also ich lasse die immer aufmalen, diese inneren Kritiker, kommen lustige Figuren bei raus. Neulich war es irgendwie eine Ratte bei einer, diese Ratte, die immer so zupackt und sagt, hey, das schaffst du sowieso nicht. Und dann haben wir dieser Ratte eine rosa Brille aufgesetzt.
Dann ist sie schon
ziemlich
lustig.
Und dann sah die natürlich schon viel niedlicher aus, ja genau. Und haben gesagt, du Ratte, ich weiß, du willst mir helfen und deswegen nicht abblocken, sondern wirklich annehmen. Mhm. Ich weiß, du willst mir helfen, damit ich nicht in mein Unglück stürze. Bitte setze immer erst deine rosa Brille auf und schau, ob ich es nicht doch schaffen kann. Mhm. Und wenn es richtig gefährlich ist, dann bitte sag mir Bescheid.
Schön.
Und allein dieses sich auseinandersetzen damit hat dieser Frau in dem Fall geholfen, sich nicht mehr ständig all ihre Pläne kaputt zu reden.
Mhm.
Kann ich sehr empfehlen.
Ein Leben ohne Blockaden und in einem guten Energie- und Lebensfluss, da gibt es doch einen Haufen gute Ideen, die uns da Sabine Askodom, Trainerin, Coach und Autorin, zugeführt hat. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.